Ja, ist das so. Und manche Leute haben schon gemeint, dass sie den heutigen Abschnitt eigentlich lieber gar nicht in der Bibel hätten. Aber ich finde, es ist ein starker Hinweis auf die Richtigkeit von der Bibel, auf die Richtigkeit von Gottes Wort, dass uns darin der Mist, den seine Leute verzapfen, nicht verschwiegen wird. Und heute geht's um Juda, um einen der Brüder von Josef, und der hat richtig Mist verzapft. Dich hat doch die Josef-Geschichte
von Ruben,
so einen nachvollziehbaren
Bruder,
Ablauf, wie so eine hebräische Seifenoper.
Den Erstgeborenen hatten wir uns schon angeschaut.
Und dann hatten wir die Gewalt von den nächsten beiden Brüdern gesehen, von Simeon und Levi. Sie haben die Männer von Sichem gelyncht. Und jetzt in Kapitel 38 lernen wir etwas über den Charakter von Juda. Und ich meine, am Ende werden wir sehen, wieso das Kapitel 38 in der Bibel steht. Aber starten wir doch mit den ersten Versen. Wer seine Bibel hat, gerne mit aufschlagen, das schadet nie. Etwa um diese Zeit verließ Juda seine Brüder und zog nach Adullam, wo er bei einem Mann namens Hira wohnte. Dort begegnete er einer kananitischen Frau, deren Vater Schua hieß, und heiratete sie. Seine Frau wurde schwanger und bekam einen Sohn, dem Juda den Namen Er gab. Sie wurde noch einmal schwanger und bekam wieder einen Sohn, den sie Onan nannte. Als sie noch einen weiteren Sohn bekam, nannte sie ihn Schela. Zum Zeitpunkt von Schelas Geburt wohnten sie in Kesib. Als sein ältester Sohn Er erwachsen war, verheiratete Juda ihn mit einer Frau namens Tamar. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben und wir bitten dich, dass du jetzt dadurch zu uns sprichst, dass du uns vor Augen malst, was du uns sagen willst, dass du unsere Herzen dafür öffnest, was jetzt für uns dran ist. Hilf, dass wir nicht nur das sehen, was beim Juda los ist, sondern dass wir sehen, was in uns los ist und was du in uns und mit uns und durch uns gestalten willst. Danke, dass du lebst und dass dein Wort lebendig ist und redet und Veränderung bringt. Wir wollen uns dafür jetzt öffnen. Amen. In diesen 6 Versen sehen wir Judas Umzug. Und aus irgendeinem Grund ist Juda von seinen Brüdern weggezogen. Es wird uns nicht gesagt, dass er einen Auftrag dazu hätte. Wir wissen nicht, wieso er weggegangen ist. Anders als bei seinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob. Die hatten einen Auftrag von Gott, von einem Ort zum nächsten zu gehen. Direkte Anweisungen von Gott, was sie tun sollten. Weil ich denke, wir können uns vorstellen, der Juda, der ist von seiner Familie genervt. Wir hatten ja schon gesehen, das ist eine echte Problemfamilie. Und vielleicht sagt er, ich will weg von dieser zerrütteten Familie. Denn das war sie. Sie war richtig kaputt. Und als er abhaut, da lernt er Hira in Adullam kennen. Und dann begegnet er einer namenlosen Frau. Zumindest wird uns kein Name von ihr berichtet und die heiratet er. Das Einzige, was wir noch wissen, ist, dass sie eine Kanaaniterin ist, also nicht aus dem Volk Gottes. Und trotzdem heiratet er sie und zeugt 3 Söhne. Er, das heißt Beschützer, Onan, kraftstrotzend, und Schela, das heißt Bitte oder Wunsch. Und ich finde es sehr lehrreich, dass Judas Umzug ihn geistlich sehr angreifbar gemacht hat, sehr verletzlich gemacht hat. Es war eine ziemliche Distanz zwischen ihm und allen anderen vom Volk Gottes. Und Juda, der war schon vorher kein starker Mann. Du kannst Josef nehmen und ihn in die Sklaverei verkaufen, der kommt zurecht. Aber nimmst du einen Menschen, der geistlich nicht stabil ist, der nicht klar mit Jesus oder im Glauben unterwegs ist, der wird es kaum packen. Und der Juda, der packt es nicht. Letztlich heiratet er eine ungläubige Frau und wie es von seinem Charakter und seinen Umständen zu befürchten war, wächst aus ihm heraus eine böse, eine sündige Familie. Die haben wir in den ersten 6 Versen ein bisschen kennengelernt. Aber auch die Tama, die Frau, bringt ihre Altlasten mit, also die Schwiegertochter. In Vers 7 heißt es, doch er war ein gottloser Mann in den Augen des Herrn Deshalb ließ der Herr ihn sterben. Wörtlich steht da, Gott tötete ihn. Das ist mal eine interessante Aussage. Ich meine, der Typ, der muss wirklich richtig übel gewesen sein, dass Gott ihn tötet. Aber das ist das erste Mal und eines der sehr wenigen Male in der Bibel, wo es ausdrücklich heißt, dass Gott jemanden tötet. Also dieser richtig üble Typ, das war Judas Sohn. Und es könnte ja sein, dass Judas irgendwas mit der Entwicklung seines Sohnes zu tun gehabt hat, möglicherweise. Jedenfalls sagt Judas in Vers 8 zu Onan, dem zweiten Sohn, du musst Tamar heiraten und deinem Bruder einen Nachkommen verschaffen. Hier ist also Onan der zweite Sohn. Er soll die Schwagerehe eingehen. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen aufzuzeigen, wie das aussieht. Die Schwagerehe, das war die Pflicht eines Bruders, wenn sein Bruder verstorben war, ohne dass dessen Frau ein Kind bekommen hat. Dass die Erbschaftslinie weitergeführt werden kann. Wir haben ja schon gesehen, dass es damals richtig problematisch war, wenn ein Familienzweig ausstirbt. Und diese besondere Linie hier, das war die Linie von Abraham, aus der später der Messias, aus der Jesus kommen sollte. Die darf doch nicht aussterben. Und Onan soll so einen Nachkommen für seinen verstorbenen Bruder zeugen. Und dann würde dieses Kind, weil es ja dann für das Kind des erstgeborenen Sohnes stehen und damit der neue Stammesführer werden. Und das wollte der Onan wohl nicht. Und auch beim Judas scheint es mir nicht so, als wäre es ihm um die geistliche Linie besonders gegangen, die er erhalten sollte. Denn sonst hätte er nicht eine Kanaaniterin geheiratet. Ich denke eher, Judas macht sich Sorgen um das Erbe der Familie. Das soll nicht aus dem Volk Israel in das kanaanitische Volk rüberwandern. Und weil, wenn Onans Ehe mit Tamar keine Kinder hervorbringt und Schela, der nächste Sohn, auch keine Kinder zur Welt bringt, dann würde das Erbe in Tamars Familie übergehen. Und das wollte Judas sicher nicht. Und auch der Onan hatte kein Interesse an einer erfolgreichen Schwagerehe. Das liegt einfach daran, dass er selbst ja das Erbe seines verstorbenen Bruders kriegen würde, wenn nur er für sich Kinder kriegt, nur seine Frau Kinder kriegt. Also will er seinem verstorbenen Bruder keine Nachkommen zeugen und so kann er selbst absahen. Und das bringt dann einiges Licht ins Dunkel von Vers 9, wo es heißt, Onan aber wollte keinen Sohn zeugen, der nicht sein eigener Erbe war. Deshalb ließ er jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, seinen Samen auf den Boden fließen. Aber das missfiel dem Herrn und er ließ auch Onan sterben. Ziemlich unsaubere, blutige, üble Geschichte heute, ne? Aber müssen wir auch mal durch. Ich finde, hier passiert etwas sehr Interessantes. Wie alle unmoralischen Männer wollte der Onan nur seinen Spaß haben. Aber er will keine Verantwortung für andere übernehmen. Für seinen Bruder, für dessen Familie. Und ich finde, das ist eine gute Beschreibung für einen amoralischen Menschen. Das werden wir auch bei Judas sehen, frei nach dem Motto, hab deinen Spaß, gebrauche die Frau für das, was du willst, aber wie es ihr damit geht. Und Gott lässt auch Onan sterben, weil er nicht seiner Pflicht nachkommt und weil er so fixiert ist nur auf sein Erbe, auf seinen Gewinn. So hat er nicht viel von dem tollen Erbe. Also er hat nicht viel und Onan nicht viel von dem Erbe, die beiden, die sterben. Man kann sich wirklich fragen, wieso wollte Gott das in der Bibel haben, oder? Und wieso muss man dann darüber noch eine Predigt hören? Aber ich denke, das Bild wird noch klarer. In Vers 11 erfahren wir noch was Interessantes über Judas und wir sehen, wie betrügerisch er ist. Da sagte Judas zu seiner Schwiegertochter Tamar, bleib jetzt als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schela alt genug ist. In Wahrheit aber dachte er, ich will nicht auch noch den letzten Sohn verlieren. So kehrte Tamar ins Haus ihres Vaters zurück und blieb dort. Schela, der dritte Sohn, wird der Tamar versprochen. Aber Judas meint's nicht ernst. Er sagt, wenn er älter ist, dann kriegst du ihn. Aber Judas denkt sich, ja, die vertrösten wir mal und dann schauen wir weiter. Denn wenn Schela auch etwas passiert, dann gibt's keinen Stammhalter für Judas und das Erbe geht, wie gesagt, an Tamar. Juda will also die Familienlinie, mit Liebe hatte das nicht viel zu tun, die Familienlinie und das Erbe auf seiner Seite der Familie behalten. Und deshalb täuscht er Tamar. Täuschung und Betrug durchziehen diese Familiengeschichte, durchziehen diese Family. Wie der Vater, so der Sohn. Und die Söhne haben gut gelernt. Der Jakob war ein Betrüger. Dann Ruben, der Erstgeborene, hat seinen Vater mit seiner Stiefmutter betrogen. Simeon und Levi betrügen eine ganze Stadt und lünchen sie. Juda betrügt. Und dann betrügen die Brüder gemeinsam den Vater, als sie Josef verkaufen. Wir haben hier also eine Betrügerbande. Muss man sich mal reinziehen. Das ist eine biblische Familie. Auch Tamar hat es faustdick hinter den Ohren. Die lässt sich nicht so einfach linken. Vers 12. Nach längerer Zeit starb Judas Frau. Als die Trauerzeit vorüber war, ging Juda und sein Freund, der Adulamiter Hira, zur Schafschur nach Timna. Muss man sich bewusst machen, die Schafschur, das war nicht nur viel Arbeit, sondern das war auch eine große Party. Weiter, Vers 13. Tamar erfuhr, dass ihr Schwiegervater auf dem Weg nach Timna war und fasste einen Plan. Denn inzwischen hatte sie gemerkt, dass Schela, der längst erwachsen war, sie nicht heiraten sollte. Sie zog ihre Witwenkleider aus, verhüllte sich mit einem Schleier und setzte sich an den Ortseingang von Einaim, das auf dem Weg nach Timna liegt. Tamar fasst also einen Plan, um ihren Schwiegervater zu überlisten, um Juda zu überlisten. Sie zieht sich ihre schwarzen Trauerkleider aus und zieht sich etwas für Männer Attraktiveres an. Verhüllt ihr Gesicht, und das hat den einfachen Grund, der Juda soll sie nicht erkennen. Weiter, Vers 15. Juda kam vorüber und bemerkte sie. Er hielt sie für eine Prostituierte, weil ihr Gesicht verschleiert war. Er ging zu ihr und forderte sie auf: Lass mich mit dir schlafen, denn er wusste nicht, dass es seine Schwiegertochter war. Was gibst du mir dafür? Fragte Tamar. Tamar fasst also diesen Plan, Juda zu überlisten. Und Juda ist unterwegs zur Schafschur-Party. Plötzlich fällt ihm eine Frau ins Auge, die aussieht, als wäre er zu haben. Und sofort fährt er rechts in den Graben. Und ich finde das echt erschreckend. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir das sehen, wie leicht verführbar der Juda ist. Es reicht aus, eine hübsche Frau auf der Parkbank zu sehen und ab in den Graben. Ihm reichen das Angebot und Anonymität und schon ist er verführt. Lass uns das mal kurz reflektieren. Nächstes Mal wollen wir die Kamera wieder direkt auf Josef lenken, als er in Ägypten ist. Ihr kennt die Josef-Story, bestimmt fast alle oder alle. Und der wahrscheinlich bekannteste Teil dieser Geschichte ist es, ja, das kommt jetzt, das Bild hier, der wahrscheinlich bekannteste Teil der Josef-Geschichte ist, wie die Frau des Sklaventreibers Potiphar ihn verführen will. Und wenn ihr zu Kapitel 39 weiterblättert, heißt es in Vers 10, obwohl sie ihn Tag für Tag bedrängte, weigerte er sich, mit ihr zu schlafen. Und ich habe gehört, dass dieser hebräische Ausdruck hinter Tag für Tag den Beiklang hat, dass es über die Dauer von einem Jahr war. Muss dir mal vorstellen. Tag für Tag, für ein Jahr versucht die Frau von Potiphar, den Josef rumzukriegen. Und er sagt nein. Obwohl es leichtes Spiel für ihn gewesen wäre. Im Gegensatz zu Juda. Und wenn er nein sagt, dann riskiert er damit sein Leben. Juda dagegen, dem musst du nur ein weibliches Wesen an den Wegrand setzen, der zückt sofort seine Kreditkarte und ist bereit, den Preis zu zahlen. Was für ein Kontrast zwischen diesen beiden Brüdern, oder? Und wir wollen das jetzt nicht weiter vertiefen, aber ich denke, einer der Gründe, wieso Kapitel 38 in der Bibel steht, ist, um uns den Charakterunterschied zu zeigen zwischen Juda und Josef. Und hier besonders den von Juda. Du brauchst ihm nur eine billige Spam-Mail schicken und schon klickt er sich durch und gibt die privatesten Daten preis. Auch Tamar hat kein Interesse an einer normalen Beziehung. Nochmal Kapitel 38, Vers 16. Er ging zu ihr und forderte sie auf, lass mich mit dir schlafen. Denn er wusste nicht, dass es seine Schwiegertochter war. Was gibst du mir dafür? Fragte Tamar. Ich werde dir ein Ziegenböckchen aus meiner Herde schicken, versprach Juda. Ich nehme keine ungedeckten Schecks, also was gibst du mir als Sicherheit? Vers 18. Was für ein Pfand willst du haben? Fragt er. Tamar antwortete, ich will deinen Siegelring mit der Schnur und deinen Stab. Juda gab ihr die Sachen und schlief mit ihr. Tamar wurde schwanger. Wie wir etwas später erfahren, denkt Tamar nicht im Traum daran, das Pfand gegen einen Ziegenbock einzutauschen. Sie will keine Bezahlung, sie will seinen Personalausweis. Um nachher beweisen zu können, falls sie schwanger geworden ist, was ihr Plan war, wer der Vater ist. Diese Frau ist genauso hinterlistig wie Juda. Weiter geht's in Vers 19. Sie ging nach Hause, legte den Schleier ab und zog wieder ihre Witwenkleider an. Juda schickte seinen Freund, den Adulamiter Hira, mit dem Ziegenböckchen zu ihr, um seine Pfände einzulösen. Doch Hira konnte sie nirgends finden. Er fragte die Leute vor Ort, wo finde ich die Prostituierte, die hier in Enaim an der Straße saß? Hier gibt es keine Prostituierte, antworteten sie. Hira kehrte zu Juda zurück und berichtete ihm, ich konnte sie nirgends finden und auch die Leute des Ortes behaupteten, dass dort keine Prostituierte saß. Dann soll sie die Pfände behalten, sonst werden wir noch zum Gespött des Ortes, sagte Juda. Ich habe es schließlich versucht und ihr das Ziegenböckchen zukommen lassen, aber sie war nicht zu finden. Kann man machen nichts. Vielleicht ist Juda sogar froh, dass er so billig davonkommt, dass er sein schönes Ziegenböckchen behalten kann. Aber dann kommen wir zu den Versen 24 und 25. Etwa 3 Monate später wurde Juda mitgeteilt, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und sie ist davon schwanger geworden. Führt sie in das Dorf und verbrennt sie, forderte Juda. Das ist mal eine extreme Reaktion. In der kompletten kananäischen Literatur ist kein Beispiel bekannt, wo auf Ehebruch Verbrennen als Strafe stand. Und auch im Gesetze, was Gott später seinem Volk gegeben hat, steht nichts von Verbrennen. Da steht was von einer Steinigung. Also der Juda, der erfindet hier seine eigene Selbstjustiz, seine Selbstgerechtigkeit, sein Ärgerstrafrecht. Vers 25. Doch als sie aus dem Dorf geführt wurde, sandte sie ihrem Schwiegervater die Pfänder und ließ ihm ausrichten, von dem Mann, dem dieses Siegel, diese Schnur und dieser Stab gehören, bin ich schwanger. Sieh doch, wem sie gehören. Was ich hier sehr interessant finde, ist das Déjà-vu, was Juda erlebt. Diese Worte, sieh doch, wem es gehört, die kannte er. Die hatte er selbst schon gesprochen mit seinen Brüdern, nachdem sie Josef nach Ägypten verkauft haben, nachdem sie sein blutgetränktes Gewand dem Vater vor die Nase gehalten. Sieh doch, wem das gehört. Merken wir hier wieder was von dem Gesetz von Saat und Ernte? Erinnert euch ans letzte Mal? Jetzt hallen dieselben Worte, derselbe hebräische Ausdruck in seinen Ohren wieder. Sieh doch, wem das gehören könnte. Vers 26. Juda gab zu, dass sie ihm gehörten und sagte, sie ist mir gegenüber im Recht, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Schela zur Frau gegeben. Juda schlief nie mehr mit Tamar. Das ist mal aufschlussreich. Eben hat er noch gesagt, wer sowas macht, der muss verbrannt werden. Und jetzt merkt er, oh, ich war der Zweite im Bunde. Wieso nur kommt er nicht auf die Idee zu sagen, ja, verbrennt mich gleich mit. Wenn das keine Heuchelei, wenn das keine üble Selbstgerechtigkeit ist, die diesen Mann ausmacht. Wir haben ja also diesen Israeliten-Juda. Ein Mann, der zu Gottes Volk gehört. Ein Mann, der so genauso unmoralisch ist, genauso betrügerisch, genauso manipulativ und materialistisch wie die Kanaaniter um ihn herum. Und das führt uns zu dem Grund, wieso Genesis 38 in diesem Buch steht. Gott plant einen Transfer, eine Umsiedlung seines Volkes, eine Rettung. Er arrangiert einen Umzug der Kinder Israels von Kanaan nach Ägypten. Wieso? Gott benutzt eine Hungersnot, um sie in Bewegung zu setzen. Wenn nötig, gebraucht Gott manchmal auch Leiden, um seine Leute in Bewegung zu setzen. Manchmal ist Leiden im Nachhinein gesehen ein Geschenk. Aber wieso? Kapitel 38 zeigt uns den Grund, wieso Gott seine Leute nach Ägypten bringen musste. Die waren in Achterbahngeschwindigkeit unterwegs, ihren Glauben und damit auch verbunden, ihre Wertvorstellungen wegzuwerfen, zu zersetzen, sich den Kanaanitern anzupassen. Gottes Volk war nicht bereit, sich von der gottfeindlichen Welt zu distanzieren. Sie haben sich ja immer mehr angepasst. Sie wurden immer mehr wie diese Welt. Sie waren dabei, ihre Identität zu verlieren. Deshalb hat Gott sie nach Ägypten gebracht, wo die Welt sich von ihnen distanziert hat. So konnte Gott sein Volk vor dem Untergang bewahren. Rettung. Gott wollte, dass sein Volk ihn auf der Erde darstellt und vorstellt. Er schickte sie zu den Ägyptern, wo die Ägypter nichts von ihnen wissen wollten, wo die Ägypter sich von ihnen fernhalten wollten, um sich nicht an ihnen zu verunreinigen. Das ist Humor in der Bibel. Ich will euch das kurz zeigen. Blättert doch mal zu Kapitel 39. Und in 2 Wochen werden wir uns das nochmal genauer anschauen. Der Josef ist inzwischen der Hausmeister, der Hausverwalter von Potiphar, ganz oben im Haus von Potiphar. Und in Vers 6 sehen wir ein wichtiges Detail. Deshalb gab Potiphar Josef Vollmacht über seinen ganzen Besitz. Er kümmerte sich in seinem Haus um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Außer um sein eigenes Essen. Josef darf sich um alles kümmern, aber warum nicht um das Essen? Es war im ägyptischen Kult wichtig, dass kein Ausländer das Essen berührt. Das wäre sonst unrein geworden. Ein bisschen vergleichbar mit dem koscheren Essen im Judentum. Ich war fast 2 Jahre in Israel und habe zum Teil da auch in der Küche gearbeitet. Da muss man penibel darauf achten, dass das Essen koscher bleibt. Sonst landet es in der Tonne. Und bei den Ägyptern war es scheinbar noch krasser. Kein Ausländer, der durfte das überhaupt zubereiten. Sonst würde es verunreinigt. Also die Ägypter, die haben ihren Glauben sehr ernst genommen. Nach ihrem Brauch durfte es eben der Fremde nicht berühren. Versteht ihr, was hier läuft? Hier sind Leute, die religiöse Überzeugungen haben und leben. Oder schaut mal ins Kapitel 43. Josefs Brüder kommen gerade zurück. Josefs Brüder kommen gerade zum zweiten Mal nach Ägypten. Er lässt ihnen ein Essen bereiten und jetzt achtet mal auf Vers 32. Josef aß allein an einem Tisch, seine Brüder aßen an einem anderen Tisch, während die Ägypter an einem dritten Tisch saßen. Denn die Ägypter dürfen nicht zusammen mit den Hebräern essen, weil sie sich dadurch verunreinigen würden. Josef isst nicht zusammen mit den Ägyptern, weil er kein Ägypter ist, aber er ist der Chef der Ägypter, trotzdem darf er nicht mit ihnen essen. So wichtig ist den Ägyptern ihre Reinheit. Verstehen wir, was hier abgeht? Das ist doch der Hammer, oder? Hier ist ein Volk, das Glaubensüberzeugungen hat und auch danach lebt, egal was kommt. Und damit wir das auch ganz klar haben, noch eins, in Kapitel 46. Josef hatte seine Brüder nach Hause geschickt, um den Rest der Familie zu holen. Jetzt sind sie wieder da und Josef sagt, der impft sie richtig. Ich sage euch, was ihr reden sollt, wenn ihr zum Pharao kommt. Josef hatte den Plan, seine Familie nach Goshen kommen zu lassen, denn da lässt sich gut Vieh züchten, weil das da ein fruchtbares Land ist. Und Vers 31 heißt es dann, und Josef sagte zu seinen Brüdern und ihren Familien, ich werde zum Pharao gehen und ihnen berichten, meine Brüder und die ganze Familie meines Vaters sind aus Kanaan zu mir gekommen. Diese Männer sind Hirten und Viehzüchter, sie haben ihre Schaf- und Rinderherden und ihren Herden und ihren gesamten Besitz mitgebracht. Wenn der Pharao euch also rufen lässt und euch nach eurem Beruf fragt, dann antwortet ihm, Majestät, wir sind seit unserer Jugend Viehzüchter, wie auch schon unsere Vorfahren. Josef brieft sie und sagt, ich will, dass ihr ihm unbedingt sagt, wir sind Viehzüchter. Wir sind Hirten. Das ist schon lange Familientradition. Frage. Warum brieft sie Josef? Warum sollen sie das unbedingt sagen? Weiter heißt es, dann wird er euch in der Provinz Goschen wohnen lassen, denn Hirten werden in Ägypten verachtet. Die waren unrein. Ich will, dass ihr sagt, wir sind Viehzüchter, weil dann wird er euch nach Goschen schicken. Wenn der Pharao euch fragt, dann sagt ihm, ihr seid Hirten. Klammer auf, das ist keine Lüge. Josef ist nicht betrügerisch unterwegs wie seine Brüder, Klammer zu. Dann wird er euch aus der Stadt rausschicken und genau das wollen wir doch. Josef konnte darauf setzen, dass die Ägypter zu ihren Glaubensüberzeugungen stehen. Dass sie keine faulen Kompromisse machen. Nicht so wie Juda, der in Glaubenssachen, in Überzeugungssachen schnell bereit war für faule Kompromisse. Und ich will, dass wir sehen, was Gott tut, als er diesen Clan, sein Volk Israel, nach Ägypten schleust. Er bringt sie nach Ägypten, weil sie nicht genug Identität haben, um nicht der Verunreinigung durch ihr gottloses Umfeld zum Opfer zu fallen. Also steckt Gott sie in ein Umfeld, wo Menschen sich von ihnen distanzieren, um sich nicht an ihnen zu verunreinigen. Ich habe schon gesagt, das ist Humor in der Bibel. Die Ägypter halten diese zugereisten Israeliten auf Abstand, um sich nicht an ihnen zu verunreinigen. Dabei sollte es ja eigentlich umgekehrt sein, dass das Volk Israel sich nicht verunreinigen will. Und jetzt frage ich mich, kann es sein, dass das gerade bei uns in Deutschland passiert? Gottes Volk in Deutschland bandelt so an mit einer gottlosen Welt, mit einer materialistisch selbstgerechten Kultur, dass Gott sich etwas dafür einfallen lassen muss, dass wir uns nicht verunreinigen, dass er sich ein reines Volk schaffen kann. Denn die Gemeinde Jesu ist doch die Braut von Jesus. Jesus möchte eine reine Braut haben. Und ich sehe das immer stärker, dass diese gottlose Gesellschaft nichts mehr mit uns zu tun haben will. Also nichts mit Leuten, die kompromisslos Jesus nachfolgen. Ist euch das aufgefallen, wie oft so hasserfüllt von Evangelikalen, von Freikirchlern, von Bibeltreuen gesprochen wird? In den Medien in letzter Zeit? Eine nachchristliche oder namenschristliche Gesellschaft will damit nichts zu tun haben. Könnte es sein, dass Gott dahinter steckt? Dass wir das brauchen vielleicht? Wir sind so ähnlich wie der Rest der Gesellschaft. Wie wir Beziehungen leben, ist oft genauso ich-zentriert wie bei Menschen ohne Gott. Das Auftreten von vielen Christen ist genauso arrogant. Was wir uns an Entertainment reinziehen, ist oft genauso geschmacklos, genauso gewaltverherrlichend, genauso sexualisiert wie das Entertainment von vielen Nicht-Christen. Und die Ziele von vielen Christen sind genauso materialistisch wie die von Ungläubigen. Hört ihr hier den moralischen Zeigefinger? Nein. Ich sehe das, dass Jesus auch bei mir genauso viel noch zu tun hat. Deswegen möchte ich es allgemein sagen. So oft machen wir Christen keinen Unterschied zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Weder in unserem Reden, noch in unserem Lebensstil, noch in der Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen. In Römer 2 heißt es, durch euch kommt der Name Gottes bei den Völkern in Verruf. Krass, oder? Durch euch, durch mein Volk, sagt Gott, kommt mein Name bei den Völkern in Verruf. Was macht also Gott mit seinem ach so toleranten und weltoffenen Volk? Er bringt sie in eine Situation, in der die Welt nichts mehr von ihnen wissen will, in der Welt, der die Welt nichts mit ihnen zu tun haben will. Weil Gottes Volk nicht genug Charakter hat, um sich von der Welt zu unterscheiden. Und deshalb habe ich diese Predigt mit Rettung überschrieben. Weil Gott sein Volk retten will. Er will sie retten, indem er sie in ein Umfeld bringt, die dafür sorgen, die ihnen dabei helfen, sich nicht aufzulösen in dieser Welt. Und falls unsere Situation irgendwie ähnlich sein sollte, könnte es sein, dass Gott das benutzt, um sich seine Gemeinde genießbar zu machen, genießbar zu halten. Dass er uns reinigen will, Und ich kann es ehrlich sagen, ich bin nicht aus auf Widerstand und Verfolgung. Aber falls es doch so kommt, vielleicht brauchen wir es. Vielleicht kommen wir auf einem sanfteren Weg nicht zur Vernunft, nicht zur Glaubensvernunft. Das scheint mir der Hauptgrund, wieso dieses schwierige Kapitel 38 in der Bibel steht. Um uns zu erklären, wieso Gott sein Volk aus Kanaan vertreiben musste. Und lasst uns wach sein und wahrnehmen, auch bei uns spitzt sich die Situation für Christen zu. Schülern wird quasi verboten, sich ernsthaft mit einer Schöpfungslehre auseinanderzusetzen. Sonst kannst du echte Probleme kriegen. Oder Erwachsene dürfen nicht die Meinung äußern, dass sie gelebte Homosexualität als falsch ansehen. Sonst kann man ganz schön in der Ecke landen. Eine Frau aus meiner früheren Gemeinde hat deswegen ihren Job verloren, weil sie das nicht gutheißen konnte. Und es scheint sich noch weiter zuzuspitzen. Manche Christen sehen die Zuwanderung hunderttausender Muslime als eine Strafe Gottes. Sehe ich nicht so. Wie wäre es, das als eine hilfreiche Geste von Gott zu deuten, dass wir unseren Glauben konsequenter leben? Ich bin überzeugt, wir können von vielen Syrern und Ägyptern einiges lernen. Viele von ihnen nehmen ihren Glauben ernster als wir unseren. Vielleicht kann uns das ein Anreiz sein. Vorsicht, Wolfram, jetzt pass auf. Ja, weil manche fanatischen Muslime ihre Überzeugung kompromisslos ausleben, meinen manche, gelebter Glaube wäre generell gefährlich. Aber denken wir mal nach. Was für Auswirkungen hat es auf mein Umfeld, wenn ich Jesus kompromisslos nachfolge? Was für Auswirkungen auf mein Umfeld? Nur positive. Weil Jesus die Liebe ist, dürfen wir ihm allen Raum in unserem Leben geben. Weil Jesus die Liebe ist, ist es gut, ihm kompromisslos nachzufolgen. Für jeden. Ich bin ja gegen die Benutzung der Tageslosung als Horoskop. Und trotzdem fand ich es interessant, dass als vor einigen Jahren, als ich über diesen Text schon mal gepredigt habe, genau an diesem Samstag, an diesem Sonntag und am Samstag davor derselbe Vers in der Tageslosung stand. Habe ich sonst noch nie erlebt, dass an zwei Tagen nacheinander derselbe Vers drin stand. Und das war 3. Mose 19,34. Wie ein Einheimischer soll euch der Fremde gelten, der bei euch lebt, und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Okay, das war das Vorher-Foto, die Perspektive des Alten Testaments. Und wir können das Neue Testament nur verstehen, wenn wir auch das Alte Testament kennen. Und das war eben vor der Rettung. Jetzt schauen wir noch das Nachher-Foto kurz an. Öffnet doch mal Matthäus 1 bei euch. Da haben wir den Stammbaum vom großen König, vom Messias, von Jesus. Und da heißt es ganz zum Anfang: Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs David und Abrahams. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak der Vater von Jakob, Jakob der Vater von Juda und seinen Brüdern. Das ist der Juda, von dem wir heute reden. Juda war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Weiter in Vers 5. Salmon war der Vater von Boas, seine Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed, seine Mutter war Ruth. Obed war der Vater von Isai. Isai war der Vater von König David, David war der Vater von König Salomo, seine Mutter war Bathseba, die Witwe Urias. Ich möchte, dass wir eine weitere geniale Sache sehen. Hier werden vier Frauen genannt. Und keine von denen hatte einen guten Hintergrund. Nicht eine einzige war Jüdin. Alle sind Heiden. Und nehmen wir noch Vers 16 dazu. Jakob war der Vater von Josef, dem Ehemann Marias. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Hier stehen also fünf Frauen in dem Stammbaum von Jesus. Und wie wir wissen, ist das ein jüdischer Stammbaum. Nach jüdischer Tradition müsste gar keine einzige Frau hier drin stehen. Aber Gott wollte es so. Und diese Frauen, die haben eins gemeinsam. Hier sind also vier heidnische Frauen und die Jüdin Maria. Und diese Frauen haben gemeinsam beschämende Umstände. Da ist Maria als schwangere Jungfrau in Israel, hat sie einiges einstecken müssen. Tamar hat die Erniedrigung durch ihren Stiefvater ertragen. Rahab war eine Prostituierte und Ruth war eine arme Witwe, ausländische Witwe, moabitische Witwe in Israel. Und Bathseba wurde in den Ehebruch mit David gezogen, der dann ihren Mann hat töten lassen. Leute, hier wird deutlich, dass Gott Rettung will und ist und tut. Er holt Menschen aus dem Morast und schafft etwas ganz Neues und Wunderbares. Lasst uns das mitnehmen, egal wie schräg, wie kaputt unsere Vergangenheit ist. Wir haben einen Gott, der dich und mich liebt. Und einen Gott, der etwas Neues in uns, aus uns, durch uns machen will. So unwürdige Frauen wie diese vier Heidinnen hat Gott die Ehre erwiesen. So unwürdigen Frauen hat er die Ehre erwiesen, im Stammbaum von Jesus zum Messias zu sein. Das ist Gnade. So ist unser Gott. Er liebt es, Menschen zu retten. Und er lässt sie manches Schwierige erleben. Er hat sein Volk der Verfolgung ausgesetzt. Er hat sie aus Kanaan nach Ägypten gebracht, wo sie Verfolgung erlebt haben. Und später auch wieder. Aber er hat es für die Reinheit seiner Leute gemacht. Letztlich, dass das Volk sich nicht auflöst. Dass es nicht kaputt geht, sondern dass es gerettet wird. Und zum heutigen Kapitel sehen wir, dass ein Nachkomme daraus kommt. Jesus, der Messias, der Retter. Und wir sind vielleicht alle nicht Juden, aber dann sind wir alle Nutznießer von diesem Stammbaum. Ein in vielerlei Hinsicht abstoßender Stammbaum. Aber indem Gott die Geschichte so gelenkt hat, hat er die Tür für dich und für mich geöffnet. Für seine Rettung, für seine Gnade, für sein neues Leben. Und Gott wünscht sich ein Volk, das nicht so lebt wie die Kanaaniter. Ein Volk, das sich von der Welt unterscheidet. Und ich meine, dass wir uns nicht von der Welt isolieren sollten. Wir leben in dieser Welt. Aber wir stellen uns nicht dieser Welt gleich, sondern wir ändern uns durch die Erneuerung unseres Sinnes, damit wir prüfen können, was das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene ist. Das wünscht sich Gott für uns. Dass wir das erkennen, dass wir das verstehen, dass wir das leben. Wisst ihr, was das heißt? Manchmal heißt es auch, sich von der Gottlosigkeit der eigenen Geschwister zu distanzieren. Nicht gegen die Menschen, aber gegen die Meinung, gegen die Richtung. Und zwar dann, wenn deren Richtung klar Gottes Wort widerspricht. Juda hätte aufstehen sollen, Ruben hätte die Notbremse ziehen sollen. Aber wir haben gesehen, sie hatten nicht den Mumm dazu. Und ich denke, zum Schluss ist für uns alle die Frage im Raum. Brauche ich Rettung? Brauche ich Rettung? Denke und handle ich genauso wie die Gesellschaft, die vergehen wird? Habe ich ein bitteres Mundwerk, gottloses Gerede, böse Gedanken, materialistische Ziele? Brauche ich Rettung? Diesen Ballast und Morast können wir bei Gott abgeben, können wir bei Jesus am Kreuz abgeben und loswerden, frei werden. Gott kann und möchte eine reine Familie aus uns machen, die ihn gut repräsentiert. Das wünscht er sich und das möchte er uns schenken. Lasst uns beten. Jesus, danke, dass du Rettung schenkst und Rettung bist. Danke, dass du dir eine Familie schaffen willst, die zu dir passt, die ja in Harmonie und Einheit und Liebe miteinander und mit dir lebt. Und danke, dass du ja nicht erwartest, dass wir das aus uns heraus leisten können, weil wir können das nicht, sondern dass du uns hilfst, dass du den Weg bereitet hast, dass du selbst der Weg bist, die Rettung. Und ich bitte dich, dass wir das immer wieder neu annehmen Und wer vielleicht diesen Schritt noch nie gegangen ist, Herr, bitte gib du den Mut heute, diesen Schritt zu gehen, sich von dir retten zu lassen, neues Leben schenken zu lassen. Und die wir schon so lange mit dir unterwegs sind, aber vielleicht abgedriftet sind oder dabei sind in eine Halbherzigkeit, in eine Lieblosigkeit, in Schädliches, hilf du uns, uns von dir helfen zu lassen. Danke dafür, für dieses Angebot, für deine Liebe. Amen.